Im Elbertalk heute Ariane Degan, Architektin und Koordinatorin der Kunsthalle Barmen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich herkommen kann.
Bevor es losgeht in die Sendung, kurzer Check-in. Wie war Ihre Woche?
Da sich erstmal überlegen muss, was für einen Wochentag wir haben. Die Woche war
Freitag.
Die Woche war unendlich voll. Ich komme kaum zur Besinnung und bin jetzt ganz froh, dass ich weiß, dass ich jetzt eine Stunde einfach nur ganz entspannt mich unterhalten kann.
Einfach nur ein bisschen, dann kommen wir auch noch dazwischen, wollen auch noch was. Genau. Wo kommen Sie denn jetzt gerade her?
Ich komme aus Solingen. Hergefahren. Tatsächlich.
Von zu Hause, ne?
Von zu Hause. Ich bin gar keine Wuppertalerin. Also. Das ist ganz, ja, also mein beruflicher Mittelpunkt ist total in Wuppertal. Ich habe auch schon oft überlegt, herzuziehen, aber ich habe so viele Kinder, das wäre sehr umständlich und deswegen pendel ich. Und tatsächlich, seit Corona macht man ja doch auch viele Sachen aus dem Homeoffice.
Und jetzt ist ja Wuppertal-Solingen auch nicht so die Megastrecke, das kann man schon, oder? Fahren.
Ich, also 35 Minuten Me-Time. Ich kann telefonieren und Podcast hören. Eigentlich ist es ganz schön.
Podcast hören, gutes Stichwort. Da läuft dann auch demnächst der Elbertalk Podcast bei Ihnen im Autoradio. Was verbinden Sie überhaupt mit Radio Wuppertal?
Ich finde das toll, dass es diese Lokalradios gibt, die einfach super eng an den Leuten und an ihrem Leben und alles, an allem, was in der Stadt passiert, dran sind. Das finde ich fantastisch und das ist eigentlich auch das, was man wissen möchte. Also man erfährt immer so viele Nachrichten aus der ganzen Welt, aber das, was einen wirklich betrifft, das muss dann halt der Lokalsender sein.
So, und mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in den Elbertalk?
Mit einem super Gefühl. Ja. Toll hier.
Frag ich gar nicht weiter nach. Der Elbertalk ist unser ausführliches Interview jeden Freitag um 15 Uhr live bei Radio Wuppertal aus unserem Studio in der alten Elberfabrik in Wuppertal-Elberfeld und eben hier als Podcast mit exklusiven Podcast-Bonusfragen, die wir in der Live-Sendung zeitlich gar nicht mehr geschafft haben. Ich bin Michael Brockhort. Los geht's mit der Live-Sendung.
Der Radio Wuppertal Elbertalk. Live aus unserem Studio in der ehemaligen Elberfabrik.
Heute mit Ariane Degan, Architektin und Koordinatorin der Kunsthalle Barmen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Vielen Dank. Hallo.
Was machen Sie lieber, Architektur oder Kunst?
Ach, ich finde, das geht ineinander über. Ich liebe es beides.
Kunsthalle Barmen, warum sollten wir da eigentlich alle unbedingt mal hinkommen?
Da gibt es so viele Gründe für. Erstmal ist das ja ein Haus mit einer ganz langen Tradition. Also die Kunsthalle Barmen war ja früher die Ruhmeshalle, ist im Haus der Jugend in Barmen, ist ein ganz tolles Gebäude. Und die Kunsthalle Barmen, wie sie jetzt ist, ist ja so eine neue Idee und der Träger ist die Uni Wuppertal. Und dadurch gibt es diese Vermischung zwischen den Studierenden der Uni Wuppertal, den Wissenschaftlern auch der Uni Wuppertal und eben zeitgenössischer Kunst. Und das ist eine tolle und interessante Mischung. Wir haben dort eben nicht wie in, ich sag jetzt mal, in den meisten Museen, dass wir einfach ein paar Künstler ausstellen, sondern es ist immer ein Mix mit Studierenden arbeiten oder eben auch, es gibt Arbeiten, wo dann mit Wissenschaftlern vorher kooperiert wurde und wo dann eben ganz neue Dinge entstehen.
Und Sie sind ja die Koordinatorin. Was ist denn das für ein Job eigentlich?
Unser Team ist sehr klein. Ich würde sagen, man macht fast alles oder er hat zumindest überall seine Finger drin, weil wenn man in so eine Ausstellung geht, in so schöne, leere, ordentliche Räume, das ist eigentlich unglaublich, was da alles hintersteht. Man muss ja die Künstler suchen, überlegen, was bringen die jetzt hierher, was passt nicht, wie ist es versichert, die Aufsichten und wir haben auch immer Kunst im Außenraum, das ist dann nochmal kompliziert. Also es gibt eigentlich unendlich viele Bereiche, wo ich überall ein bisschen mitmische.
Und Architektin ist ja der Hauptjob, ne? Wie sind Sie da reingeraten in die Kunsthalle?
Ich hatte vor vielen Jahren die Idee, ein Kunstfestival in Wuppertal zu organisieren. Sowas wie die Skulpturprojekte Münster oder die Documenta in Kassel oder eben Biennale in Venedig. Und ich wollte das entlang von Schwebebahn und Wupper machen und bin dann wirklich überall hingerannt, zur Stadt, zu allen Leuten, die irgendwie mit Kunst, Kultur, Finanzierung, mit diesen ganzen Dingen zu tun haben. Und dadurch kannte mich dann auch die Frau Pfeiffer von der Kunsthalle Barmen. Und als dann dort die Frau Meifert verloren gegangen ist, wurde ich eben angesprochen, weil ich in diesem Bereich einfach schon unterwegs war. Und ich hatte das Glück, ich habe vorher schon bei der Uni Wuppertal gearbeitet in der Architektur und die fanden das Projekt gut. Und das heißt, ich hatte da diese Verknüpfung zwischen Universität und Kunst, die ist ja gewachsen durch dieses Projekt.
Und wer legt denn jetzt eigentlich fest, was da so für Ausstellungen stattfinden?
Wir sind ein Team, ich würde jetzt mal sagen, von so 6 Leuten und dann setzen wir uns an einen Tisch und dann überlegen wir, was passt.
Aber das sind ja auch andere Ausstellungen. Es ist ja nicht so wie von der Museum, wir gucken jetzt mal, wo die Bilder von Monet sind, die hängen wir jetzt alle bei uns auf, sondern ihr macht ja so andere Ausstellungen.
Genau, also unsere aktuelle Ausstellung, die heißt Mary Company und da geht es um Form von Gemeinschaft. Also das ist ein Thema, was unsere Gesellschaft interessieren sollte, was uns alle als Menschen zusammenhält. Und es ist natürlich immer interessant zu schauen, was kann die Kunst uns über das Thema erzählen, was sind für Perspektiven nehmen Künstler dazu ein. Und das macht das spannend, weil das immer was mit uns und unserem tatsächlichen Sein zu tun hat.
Für den Podcast exklusiv gefragt, also Mary Company heißt die Ausstellung, es geht um Gruppen, um Zusammenkommen. Wie sind Sie da auf die Idee gekommen?
Tatsächlich war das, glaube ich, vor meiner Zeit. Die Themen der Ausstellung standen schon relativ lange fest. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Aber es sind immer gesellschaftliche Themen so ein bisschen. Also das kommende Thema, da geht's, das heißt Unfinished Paradise. Da geht's um Natur und die Beziehung zwischen Menschen, Gestaltung und Natur. Und genau, es gibt immer wieder Themen, die mit uns selber zu tun haben, die dann durch zeitgenössische Kunst beleuchtet werden.
Es muss doch irgendjemand mal sagen, lass uns doch dazu mal eine Ausstellung machen, oder? Wie geht sowas?
Ja, es geht einfach so. Und dann gibt es unterschiedliche Vorschläge und dann ist es immer schön, in einem Team zu sein. Jeder hat eine andere Perspektive und irgendwann steht die Entscheidung.
Und wie findet man da die entsprechenden Künstlerinnen und Künstler? Ich habe es gerade schon mal gesagt, also wenn man eine Ausstellung von Monet-Bildern machen will, dann hängt man halt die Seerosenbilder auf. Aber jetzt, wenn man jetzt was macht zu Mary Company, wie kommt man da auf die Künstlerinnen und Künstler?
Es ist eigentlich ganz einfach. Also jeder im Team kennt ganz viele Künstler, ganz viele Ausstellungen, die man selber schon gesehen hat. Man recherchiert ja dann auch und dann schaut man, was passt hier rein, was passt nicht rein, was passt zueinander. Und nach setzt sich das wie ein Puzzle zusammen. Und irgendwann spürt man so, ja, hier passt es.
Aber das ist dann Kunst, die schon da ist oder wird die extra für die Ausstellung hergestellt?
Das ist eine gute Frage. Das ist immer beides. Also wir haben immer Kunstwerke, die gibt es schon. Und aber vor allem auch die Künstler sind natürlich auch dran interessiert, dass sie neue Sachen produzieren. Und an dem Punkt freuen wir uns dann natürlich immer noch besonders, weil wir dann auch eben Lehrstühle an der Uni ansprechen können und fragen können, hey, habt ihr nicht vielleicht Lust, hier mit einem Künstler zu folgendem Thema mal zu sprechen, dass die Künstler auch neue Inspirationen kriegen, weil so einen Zugang gibt es sonst nicht. Also ein Künstler kann ja nicht einfach irgendwo, also könnte er schon, aber es ist einfach schwieriger, so einen Zugang zu finden. Wir können sagen, hey, hier, der Wissenschaftler könnte passen, vernetzt euch doch mal.
Und können Sie uns mal so ein Beispiel geben, was da gerade gezeigt wird in der Ausstellung?
Jetzt überlege ich mal.
Irgendeins. Einfach random.
Random. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mit Kati Heck an. Die ist im ersten Raum, wenn man reinkommt. Das ist so eine sehr große Holzgruppe, die da zusammensitzt. Also wir haben da einen Neandertaler, eine Gurke und einen Döner.
Ja, klar.
Das ist eine sehr witzige Gemeinschaft und ich finde total interessant, was für Assoziationen da jeder auch mitbringt, die dann auch völlig unterschiedlich sind. Und das finde ich auch wichtig, dass auch eine gewisse Offenheit ist. Und ich finde, ich ermutige immer alle Leute, so, oh, Kunst, da kenne ich mich nicht mit so aus. Aber es geht immer auch um einen selbst. Wie sehe ich denn das? Wie sehe ich denn hier die Beziehung zwischen Gurke und Neandertaler?
Mhm. Okay, ja, einfach mal hingehen und gucken. Bis zum 13. September ist die Ausstellung noch da. Sie haben ja dann auch viel zu tun mit Künstlerinnen und Künstlern, ne, die da ihre Ausstellungsstücke abliefern und ausstellen. Wie ist das denn so? Sind die alle in ihrem Künstlertunnel?
Das ist ein Teil meiner Arbeit, den ich wirklich auch unheimlich gerne mag, weil man so unterschiedliche Leute kennenlernt. Und oftmals ist es tatsächlich so, die Künstler passen total gut zu ihren Werken. Und da wir sehr vielfältige Werke haben, sind das einfach auch ganz unterschiedliche Menschen, die man dort trifft.
Okay, das ist aber jetzt sehr diplomatisch geantwortet.
Ich, wenn Sie weniger diplomatische Antworten wollen, gerne. Also es gibt schwierige Personen, wo wir wirklich schwitzen. Und dann gibt es Leute, die man am liebsten umarmen möchte, wenn man sie das zweite Mal trifft.
Das wollte ich hören, genau. So, Unfinished Paradise, Sie haben es gerade schon angedeutet, startet im Oktober. Da geht es so ein bisschen um Natur. Was ist das für eine Ausstellung?
Also wir möchten so ein bisschen schon mal auf die Buga hinweisen. Mhm. Und dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur, was ja immer, der Mensch sehnt sich ja nach unberührter Natur und trotzdem wird an allen Ecken und Enden Natur immer wieder durch den Menschen gestaltet und verändert. Und dann haben wir auch noch den Klimawandel und da gibt's dann aber diese Idee des Paradieses und das ist ein total tolles und vielfältiges Thema. Das bespielen wir ab Ende Oktober.
Es sind jetzt noch ein paar Wochen, bis die Ausstellung startet. Steht denn schon alles?
Nein. Wir sind ja ehrlich miteinander hier. Es steht noch nicht alles. Also wir wissen, wer kommt. Und das ist eben auch, die Woche war total voll. Wir haben jetzt gleichzeitig die Veranstaltungen, die jetzt diese und nächste Woche kommen. Und gleichzeitig muss die neue Ausstellung organisiert werden. Also ich hatte heute Morgen ein anderthalbstündiges Zoom, wo dann eben mit Künstlern diskutiert wird, was müssen für Arbeiten erledigt werden, damit deren Arbeit entsprechend gezeigt wird und damit wir nicht nur eine Arbeit zeigen können, weil das komplette Budget durch einen Künstler verbraucht wird.
Über wie viele Künstlerinnen und Künstler sprechen wir da bei der nächsten Ausstellung?
Ich glaube, es sind relativ viele. Es sind fast 20.
Okay. Das heißt, die müssen wir ja auch alle dann unter einen Hut kriegen. Da sind wir wieder bei der Schwierigkeit, über die wir eben sprachen.
Genau, es ist ein bisschen, wir haben ja 5 Räume und in jedem Raum ist eine Künstler-WG. Und da muss man schauen, wie die dann miteinander klarkommen, dass jeder auch den Raum hat, den er braucht.
Okay, aber das kriegen Sie hin, davon bin ich überzeugt.
Ja, am Ende steht die Ausstellung. Muss man halt schauen, wie viel vorher geschlafen wird. Aber am 30. Oktober werden wir eröffnen, egal was passiert.
So, dann kommt dieser Tag. Worauf freuen Sie sich dann am meisten?
Bei der Eröffnung?
Ja, oder überhaupt, wenn die Ausstellung da ist. Ja,
also Eröffnung finde ich erstmal toll. Ich liebe Partys. Das ist immer so, ein Party-Feeling. Das ist total schön. Alle kommen und gucken. Das genieße ich auf jeden Fall immer sehr. Und danach würde ich sagen, ist eine Woche ein bisschen ruhiger. Okay. Das ist auch schön.
Einfach durchatmen.
Dann atmen wir durch und dann legen wir wieder los, weil wir natürlich auch toll finden, wenn die Künstler, die wir ausstellen, wenn die Studierenden, die bei uns ausstellen, dann die auch Teil unseres Begleitprogramms sind. Also wenn es Workshops gibt oder Vorträge.
Wir gehen wieder live. Der Elba-Talk heute mit Ariane Degan, die Architektin ist und die die Kunsthalle Barmen koordiniert, aber auch noch für Freiluft Wuppertal zuständig ist. Was ist das denn schon wieder?
Freiluft Wuppertal, das ist mein sehr zeitaufwendiges Hobby. Ich liebe es immer noch sehr. Seit vielen Jahren bemühe ich mich, ein Skulpturenfestival entlang von Schwebebahn und Wupper zu initiieren. Also da sollen temporär 10 Skulpturen aufgestellt werden über einen Sommer, die diesen Ort, wir haben oben dieses technische, historische, metallische und unten, ich würde jetzt mal sagen, die relativ wilde Natur, dass das zusammenkommt an einem Ort, das ist ganz toll. Und wir haben aber ganz viele schlecht entwickelte Flächen oder wenig entwickelte Flächen, wo einfach noch Raum ist, Dinge zu verändern. Und das mitten in der Stadt, das ist so ein Traum. Und man kann die Skulpturen von oben sehen durch die Schwebebahn und die sind alle verbunden und die Leute müssen nicht suchen, die können einfach mit der Schwebebahn hin und her fahren, um die anzuschauen. Das ist Freiluft.
Das klingt richtig super. Da gab es vor ein paar Monaten Google Trees. Das war so eine witzige Aktion. Beschreiben Sie mal bitte.
Durch dieses tolle Projekt Innenbahnstadt der Stadt Wuppertal gab es Fördergelder und dann haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir gedacht haben, da können wir schon mal einmal Freiluft Wuppertal üben und dann haben wir ein Google Tree ausgestellt am Haspel und das sind, ihr kennt alle Google Maps und wenn man da schaut, dann bekommen alle Gegenstände, die sind dann in so komische Dreiecke aufgelöst. Mhm. Und das heißt, gerade bei organischen Objekten funktioniert das nur so mittelgut, also Häuser funktioniert besser, aber so Bäume, die sind in Dreiecke und diese Dreiecke haben eine Textur.
Und Sie haben das genauso nachgebildet, wie es in Google Maps zu sehen ist. Das sah total witzig. Das ist also, dann in echt aufgestellt.
Man weiß nicht, befinde ich mich hier in der digitalen Welt oder in der analogen. Das ist sehr witzig und die Berufsschüler, die da direkt ansässig sind, fanden das, glaube ich, auch gut, weil dieser Baum wurde überhaupt nicht kaputt gemacht.
Ja, gucken Sie mal.
genossen, glaube ich.
Und wie aufwendig sind denn solche Outdoor-Ausstellungen, die temporär sind?
Ich würde sagen, doch sehr herausfordernd, weil da gibt es ja keine Bewachung im öffentlichen Raum. Es steht einfach da, man braucht Genehmigungen. Das darf nicht umkippen, wenn ein Windstoß kommt. Das darf nicht von der Wupper weggeschwemmt werden. Da ist Sonne und Regen und das ist meistens viel, viel komplizierter, als man am Anfang denkt.
Wer genehmigt einem sowas?
Die Stadt.
Und das macht ihr aber gerne. Haben Sie da Kontakte?
Ob sie es gerne machen, weiß ich nicht.
Okay.
Aber ich muss sagen, mittlerweile gibt es da wirklich ganz tolle Ansprechpartner, die alle Hebel in Bewegung setzen, um einen zu unterstützen und die es aber nicht mögen, wenn man zu spät damit kommt.
Natürlich, es braucht Vorlauf. Ist denn schon was geplant an so eine zukünftige Freiluftausstellung in Wuppertal?
Also die entfernte Planung ist, dass wir tatsächlich parallel zur Buga dieses ganze Skulpturenfestival starten, dass wir so ein bisschen Buga-Kunstkultur auch in der Stadt haben. Das war zum Beispiel jetzt bei der Documenta in Kassel auch so. Die hat auch gestartet mit einer Bundesgartenschau. Also wir hätten richtig Lust, dass im Jahr 2031 dann große Freiluft Wuppertal auch startet. Und wir werden aber 2028 nochmal versuchen, ob wir da nochmal einen kleineren Vorlauf hinbekommen.
Wir gehen nochmal in den Podcast und sprechen mal über Wuppertal bzw. über Solingen. Da sind Sie zu Hause, lieben aber Wuppertal. Warum?
Ich liebe an dieser Stadt, dass hier vieles noch, soll es nicht gemein klingen, aber manche Sachen sind noch unfertig. Hier sind noch Räume, wo was passiert, wo Kreativität gefragt ist, wo Initiative gefragt ist und bürgerschaftliches Engagement. Und das gibt's halt hier auch überall in der Stadt. Das finde ich toll.
Was war so der Moment, wo Sie die Stadt überzeugt hat? Gab's das?
Ja, ich habe eben von der Wupperachse gesprochen und ich mag einfach diesen Wurm, der sich durch die Stadt zieht. Ich finde das einfach toll. Das ist wunderschön zur Orientierung. Und ich habe hier auch studiert vor vielen, vielen Jahren. Und ich muss sagen, die Stadt ist mir einfach nach und nach immer mehr ans Herz gewachsen.
Und warum meckern denn so viele Wuppertalerinnen und Wuppertaler über ihre eigene Stadt?
Weil sie nicht weit genug wegschauen vielleicht. Also ich meine, hier ist man ja in einem Tal, da kann man nicht so weit gucken. Mhm. Also wenn man aus Solingen schaut, denkt man so, hey, das ist echt schön hier. Also ich glaube, Fokus auf die guten Sachen, wie immer im Leben, oder?
Ja, das ist ein guter Plan, ja. Viele loben ja auch die Kunst- und Kulturszene in Wuppertal. Ist das auch so Ihr Eindruck?
Total. Ich finde es toll. Vom jemand, der zu Hause ein bisschen was baut und dann das irgendwo aufhängt, bis zu diesen großen Institutionen wie das von der Heidt Museum und eben auch den Skulpturenpark von Tony Craig, gibt es hier einfach alles. Also auf allen Ebenen sind hier Leute, die was kulturell auf die Beine stellen.
Wir haben vor ein paar Wochen im Elbertalk mit Hagenlippe Weißenfeld gesprochen, mit dem neuen Kulturdezernenten, der in Düsseldorf zu Hause ist und auch so von außen drauf guckt und gesagt hat, ihr habt hier so viel Potenzial. Muss man vielleicht so ein bisschen von außerhalb auf Wuppertal gucken?
Vielleicht. Also manchmal ist es ja so, also man fährt ja auch irgendwie weit weg in den Urlaub und möchte irgendwelche Dinge sehen und dabei schaut man gar nicht, was vor den Füßen ist. Und ich finde, das ist auch das, was Kunst kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Skulptur steht plötzlich dort, wo ich an einem Platz, an dem ich jeden Tag vorbeigehe und diesen Platz sehe ich ja einfach nicht mehr, weil er war schon immer da. Und plötzlich verändert man mit einer Skulptur einen Ort oder einen Blick auf ein Thema. Und ja, ich denke, Kunst kann das auch, aber manchmal lohnt es auch, sich nochmal mit Dingen zu beschäftigen, die alltäglich sind.
Mhm. Also Sie gucken auch von außen auf Wuppertal, auch auf die alltäglichen Dinge. Wenn Sie das so mit Solingen vergleichen, was unterscheidet die Städte?
Wuppertal hat eine Uni auf jeden Fall. Das heißt, hier sind auch junge Leute und die Kulturszene in Wuppertal ist einfach größer. Die Kulturszene ist sehr, sehr lebendig, sehr groß. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man so einen Identifikationsort hat wie diese Schwebebahn und die Wupper.
Wir gehen zurück in die Live-Sendung. Meine Gäste bringen ja immer einen Song mit, den sie besonders mögen oder mit dem sie was verbinden. Möchten Sie selber sagen, welcher es ist?
Don't Stop Me Now von Queen.
Und warum?
Dieser Song gibt mir Power. Ich fahre oft zu Terminen, wo ich nicht weiß, wie das wird und wen ich treffe. Und dann höre ich den ganz laut im Auto und das gibt mir gute Laune und Energie.
Und haben Sie den vor dem Elbertalk auch gehört?
Nein, ich hatte heute ein Gespräch im Auto.
Dann bitteschön, 3 Minuten Energie und Power von Queen.
Stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't Stop Me Now von Queen bei Radio Wuppertal hat uns Architektin Ariane Degan mitgebracht, heute Gast im Elbertalk. Ja, Architektin ist ja der Hauptjob, ne? Wann war Ihnen eigentlich klar, das will ich machen?
Ui, das war ein Zufall. Ich hatte als LKs Mathe und Kunst.
Aha, okay.
Man rutscht da so rein, würde ich sagen. Und ich war dann mit dem Studium aber sehr, sehr glücklich, weil es unheimlich ein unheimlich vielfältiger Job ist.
An der Wuppertaler Uni studiert.
Richtig, genau. Mhm.
Und was ist so jetzt Ihre Spezialität als Architektin?
Da ich ja sehr viel Zeit mit der Kunsthalle verbringe, würde ich sagen, mache ich eher kleinere Umbauten im Moment.
Das heißt also Bestandsgebäude, heißt es ja dann immer, also so alte Gebäude, neue Sachen rein, sowas?
Genau, oder kleinere Anbauten, sowas in der Art. Und ich muss sagen, ich liebe es aber, an so Grundrissen rumzurätseln, bis man da die richtige Lösung gefunden hat.
Und wenn Sie jetzt, ich sag mal, jetzt ist es ein bisschen größer, aber so eine alte Fabrikhalle haben und da sollen Wohnungen rein, wie gehen Sie denn da ran? Also müssen Sie das erstmal so ein bisschen spüren oder planen Sie das am Computer oder wie funktioniert sowas?
Genau, das sind unterschiedliche Ebenen. Man geht mal dahin und schaut sich das an, was ist schon da. Und ich finde auch immer toll, wenn man Sachen hat, die man einfach erhalten kann, weil ein Gebäude hat auch einfach eine gewisse Atmosphäre. Jedes Gebäude hat eine andere Atmosphäre. Und ich finde auch, solche Dinge müssen erhalten werden. Und dann überlegt man, was brauchen die Leute? Und ich selber tatsächlich wohne auch in einer alten Fabrikhalle, die dann umgebaut wurde.
Die Sie selber umgebaut haben?
Ja, das ist übrigens schwierig. Weil man seinem alten Ich unentwegt begegnet, das ja manifestiert wurde.
Okay, ja, das ist ja das bei Architekten, das steht ja jetzt für sehr, sehr lange Zeit, was Sie gebaut haben.
Auf jeden Fall. Und ich finde, man sollte deswegen auch die Häuser und die Städte, das sollte man wertschätzen. Das ist die Energie vorheriger Generationen, die das uns überlassen haben. Jeder, der mal selber gebaut hat, weiß, wie fürchterlich anstrengend das ist. Also alles, was schon da ist, Dankeschön.
Und wie ist das so? Wann spüren Sie dieses alte Gebäude zum Beispiel, das hätte eine zweite Chance verdient?
Also ich finde, erstmal versuche ich, dass alles erstmal eine zweite Chance verdient hat. Und ich finde auch, abreißen sollte man wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht, wenn Sachen wirklich belastet sind oder verschimmelt sind oder wie auch immer.
Mhm. Und dann aber alles, dann gehen Sie da ran und sagen, da können wir jetzt das und das reinmachen.
Genau, man fragt ja denjenigen, dem das Gebäude gehört, den Bauherrn, fragt man, was brauchen Sie eigentlich? Und dann ist es immer ein enger Austausch unter Menschen und wo man auch spürt, was braucht er? Oder vielleicht gibt es auch Dinge, wo der vielleicht noch gar nicht weiß, was er braucht. Und wichtig ist aber auch immer, relativ neutral zu entwerfen, weil es gibt ja immer einen danach. Es gibt immer eine Generation, die danach kommt und die plötzlich mit so ganz komischen Extravaganzen vielleicht gar nichts mehr anfangen kann.
Da kommen Sie mit einem guten Stichwort. Schön, dass wir Sie als Architektin hier haben. Wir haben in Wuppertal zum Beispiel das wunderschöne Brillerviertel, ne, mit so alten, richtig schicken Gründerzeitvillen, die ja wirklich alle schön sind. Warum wird eigentlich heute gar nicht mehr so gebaut?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Ebenen. Also wir hatten damals ja die Zeit der Industrialisierung, wo Arbeitskräfte erstmal noch ziemlich günstig waren. Das heißt, es war ganz viel Handarbeit, ganz viele Leute, die sehr schlecht verdient haben und auch schlecht gelebt haben. Mhm. Also die Schere zwischen Arm und Reich ist da aufgegangen. Ich sehe es aber genauso. Also wir hatten das Bauhaus und jetzt das als Grund zu nehmen, dass überhaupt niemand mehr irgendeinen Schmuck an seinem Haus hat, das tut schon weh. Und aber eine andere Seite ist einfach auch, die Baukosten sind sehr, sehr hoch und die Leute versuchen irgendwie sich ihr Häuschen zu ermöglichen und dann wird jeglicher Dachüberstand
und so schöne, wird alles so Stuckfassade und so geht dann halt nicht mehr.
Genau. Und natürlich werden die Häuser auch eingepackt. Ne? Wir wollen unsere Häuser schön dämmen und die Dämmung sitzt halt außen drauf. Und im Grunde an der Uni haben wir immer gelehrt, also Wärmedämmverbundsystem, wo der Putz direkt auf die Dämmung aufgebracht wird, das machen hier fast alle, weil es günstig ist. Aber eigentlich ist es verboten, weil es macht Dreck. Man kann es nicht mehr trennen. Eigentlich braucht man nochmal eine Fassade vor der Dämmung. Und dann sind wir aber beim Preis.
Und da sind wir jetzt auch bei sehr technischen Dingen, von denen wir alle keine Ahnung haben.
Entschuldigung!
Wir gehen nochmal in den Podcast. Wir sind ja auch hier in der ehemaligen Fabrik, in der alten Elba-Fabrik. Ne? Man sieht noch so die Ziegelwände, beziehungsweise wieder die Ziegelwände. Das Treppenhaus ist sehr roh. Hätten Sie das genauso gemacht hier?
Es ist wunderschön und ich liebe auch den Ausblick auf die Schwebebahn mit diesen schönen runden Fenstern. Das ist ganz toll.
Und das ist ja ein riesengroßes Objekt. Was sind da so die Herausforderungen, wenn man das neu entwickelt?
Ja, erstmal muss man Pläne suchen und wahrscheinlich Pläne dann auch wieder neu erstellen und zeichnen und Aufmaß nehmen. Und dann fängt man an, zeichnet Grundrisse, schaut, passt das mit den Treppenhäusern, mit den Fluchtwegen. Architektur ist ja immer ein Gemeinschaftswerk, ne? Da sind wir schon wieder bei der Gemeinschaft, die total wichtig sind, weil es gibt ganz viele Leute, die dann gemeinsam an der Planung mitwirken und eben nachher ganz viele Leute, die das gemeinsam dann umsetzen.
Welche Fehler werden da so gemacht? Was sind die größten Fehler, wenn große Gebäude umgebaut werden?
Also ich persönlich finde es immer schade, wenn der Charakter des Gebäudes verschwindet oder wenn am Ende auch eine Großzügigkeit verschwindet. Also ich liebe das, wenn Räume sich großzügig anfühlen, aber es ist natürlich ein Luxus.
Klar, muss man auch bezahlen. Große Räume sind teuer, ist ja klar. Und wie anstrengend ist es eigentlich in so einem Fall Denkmalschutz?
Also ich glaube, da geht es um eine Grundhaltung und wenn man das anstrengend findet, wird es auch anstrengend. Ich glaube, man muss die Leute, die auch für den Denkmalschutz zuständig sind, als Partner sehen. Wie auch auf allen anderen Ebenen, wenn man eine Genehmigung braucht, mit dem Statiker oder mit dem Dachdecker arbeitet, weil jeder hat nun mal seine Brille auf und jeder schaut anders auf die Dinge. Man muss nur gucken, dass man wohlwollend mit dem anderen ist.
Jetzt, wenn wir gar nicht mal so an die Menschen denken, sondern Denkmalschutz schränkt sie ja in ihrer architektonischen Kreativität so ein bisschen ein, weil da gibt es ja so nur Vorschriften, sie können ja nicht sich da voll ausbreiten, wie sie möchten.
Voll ausbreiten, wie man mag, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil mit Architektur sind wir immer Teil von einer Umgebung, von einer Stadt, von einem Viertel und man muss immer alle mitdenken. Also so ein Ego-Trip ist nicht in der Architektur.
Also immer Gemeinschaft, auch in der Architektur und in ihren Ausstellungen. Wir gehen nochmal in die Live-Sendung. Ariane Degan, Architektin und Koordinatorin der Kunsthalle Barmen und selbst ja auch Künstlerin. Was machen Sie da?
Ich weiß nicht so recht. Also ich liebe es, Dinge zu tun, die dann nachher sichtbar sind und sichtbar bleiben. Und deswegen packt es mich manchmal einfach und dann setze ich Ideen auch um.
Aber was machen Sie da zum Beispiel?
Ich mag es immer ein bisschen skulptural. Ich arbeite gerne mit Ton, ich arbeite aber auch gerne mit Farbe. Und es ist aber, ich würde sagen, es kommt immer in Wellen. Man hat ja nur 24 Stunden leider am Tag.
Ja.
Es ist wirklich total ungünstig.
Von denen man auch einige Stunden schlafen sollte.
Genau.
Ja.
Und es gibt immer Zeiten, wo es mich dann packt, wo es da Raum für gibt. Und dann jetzt im Moment ist die Kunsthalle so eng um mich herum geschnürt. Da kann man gar nichts anderes machen.
Und ist nicht eine Architektin automatisch auch Künstlerin? Also verbinden Sie das irgendwie? Ich meine, Sie erschaffen ja auch Dinge.
Also ich würde sagen, ja, es fließt alles ineinander. Es geht um Gestaltung, es geht um Ausdruck und Ästhetik. Und ich finde nicht, dass man da große Unterschiede machen sollte. In der Architektur ist es natürlich so, dass man einen starken Zweck auch verfolgen muss. In der Kunst ist man da freier und kann sagen, gut, das kann halt nichts, aber es gefällt mir, das reicht. Das geht in der Architektur nicht.
Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, das ist künstliche Intelligenz. Nimmt ja jetzt überall quasi Raum in allen Bereichen des Lebens. Schadet die der Kunst, weil jeder kann sich jetzt quasi am Computer Bilder erzeugen?
Überhaupt nicht. Es ist ein weiteres Werkzeug. Ich liebe es. Es macht Spaß.
Okay, aber wozu nutzen Sie das?
In erster Linie natürlich bei Texten und bei Strukturierungen von Dingen, die man neu machen möchte. Und das mit der Bildgenerierung ist auch ein schönes Spielzeug und in vielen Fällen erspart es einem einfach Arbeit.
Aber kann künstliche Intelligenz auch Häuser gestalten, Häuser planen?
Das habe ich tatsächlich mal mit Studierenden probiert. Also ich würde sagen, diese Standardsachen, die heute gebaut werden, wo eins aussieht wie das andere, da werden die Architekten sicherlich ersetzt werden. Aber wenn es wirklich nicht um Bauen geht, sondern um Architektur, wenn es um Theater, Museen, Stadien geht, um neue Wohnformen, dann kann die KI uns helfen, aber einen Architekten brauchen wir auf jeden Fall.
Ja, der muss nochmal drüber gucken, ob alles passt. Ja,
genau.
Klar. Wir kommen zum Schluss. Da noch die Frage, was wünschen Sie sich denn für die Kunsthalle Barmen, für Ihr Projekt?
Die Kunsthalle Barmen, der wünsche ich auf jeden Fall ein langes Leben. Unser Förderzeitraum geht im kommenden März zu Ende und wir haben aber den Misha Kubal jetzt an Bord, der das weiterführen wird und die Kunsthalle Barmen ist ganz jung und das ist total spannend, weil wir alles irgendwie neu erschaffen müssen, neue Strukturen finden müssen und ich wünsche mir, dass das so weitergeht und dass wir dann eine dauerhafte Institution in Wuppertal sind.
Und überzeugen Sie Wuppertal jetzt, die Kunsthalle zu besuchen.
Die Kunsthalle Barmen ist ein total spannender Ort mitten in eurer Stadt. Der Eintritt ist frei, kommt bitte rein. Und die Aufsichten, das sind Studierende und die haben auch total Lust, mit euch über Kunst zu sprechen. Bitte besucht uns.
So, gehen wir noch einmal in den Podcast. Das war der Elbertalk. Wie war's?
Kurz.
Oder?
Total, die Stunde ist ja schon fast rum, ich bin schockiert.
Ja genau, wir sind mal eine Stunde der Sendung, ich bin auch immer sehr fasziniert, wie schnell doch die Zeit vergeht. Würden Sie den Elba-Talk weiterempfehlen?
Unbedingt, ich werde ihn allen empfehlen, die ich kenne.
Ja.
Und Sie haben auch, also jetzt abgesehen von mir, haben Sie wirklich super interessante Personen hier.
Ja, hört mal rein in den Elba-Talk, die letzten Folgen, alle noch online auf radiowuppertal.de oder hier in eurem Podcast-Player. Für Sie, wo geht's jetzt als nächstes hin von hier?
Ich habe heute noch 2 Partys.
Ah ja, das ist ein gutes Konzept fürs Wochenende.
Und vielleicht sogar noch eine dritte, weil ich überlege, ob ich in meinen Geburtstag reinfeiere. Mal schauen, ob ich das alles schaffe heute.
Okay, wir dürfen noch nicht gratulieren, aber wir wünschen schon mal alles Gute. Ariane Degan, danke, dass Sie Zeit hatten.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Der Elba-Talk ist eine Sendung von Radio Wuppertal. Jeden Freitag um 15 Uhr live aus unserem Sendestudio in der alten Elba-Fabrik in Wuppertal-Elberfeld. Wir wiederholen die Sendung sonntags um 12 Uhr und jeden Montag um 18 Uhr. Den kompletten Mitschnitt inklusive Bonusmaterial findet ihr in unserer Mediathek auf radiowuppertal.de und als Podcast in jedem Podcast-Player. Abonniert uns gerne, gebt uns 5 Sterne und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst.